Heute zu Gast der Glücksforscher und Buchautor Professor Christian Busch.
Ich war vorher so dieser Rebell, der aus der Schule geschmissen wurde, ein Jahr wiederholen musste, habe das dann auch komplett auf meinen Fahrstil übertragen. Und das hat dann irgendwann eben dazu geführt, dass ich mit Vollgas in 4 Autos reingekracht bin, alle Autos komplett kaputt, meins auch. Wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, war es das alles wert? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich relativ deprimierende Antworten. Viel meines Lebens war auch vor allem in Entwicklungsländern, also vor allem auch in Kenia und anderen Ländern, wo im Prinzip die spannendsten Menschen in meiner Forschung und in meiner Arbeit vorher, die hatten was gemeinsam. Gibt es da irgendwie ein Muster dahinter, dass Leute anscheinend, obwohl sie in der genau gleichen Situation war wie die Person neben ihnen, trotzdem ein bisschen glückspilziger sind?
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf- und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt. Ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Im Auf und Ab unseres Lebens spielt der Faktor Glück immer wieder eine ganz entscheidende Rolle. Und viele Menschen denken, es ist purer Zufall. Aber wie Wissenschaftler erforscht haben, gibt es Wege, wie wir dieses Thema Glück beeinflussen können. Und einer der führenden Experten weltweit auf diesem Bereich ist Christian Busch. Er ist sozusagen der Experte für mehr Glück haben im Leben. Er ist Wirtschaftsprofessor an der USC Marshall in Los Angeles und Visiting Fellow an der London School of Economics. Davor hat er in New York an der NYU gelehrt und das CGA Global Economy Program geleitet. Er war Gründungs-Co-Direktor des Innovation Center an der London School of Economics, Mitbegründer des Sandbox Network, einer Gemeinschaft junger, innovativer Unternehmer und. Die Liste ist wirklich sehr, sehr lang, aber nur um euch ein Gefühl zu geben, dieser Mann hat sich hat sehr viele Auszeichnungen auf seinem Revers. Er ist Mitglied des World Economic Forum Expertenforums, schreibt für Psychology Today, war Gastdozent an der Stanford University, in Peking, in Kapstadt und vielen anderen Universitäten. Und er hat diverse Auszeichnungen als Top-Influencer im Bereich Psychologie. Er hat einen TED-Talk gehalten, der sehr viel Beachtung gefunden hat und gilt als einer der führenden Vordenker in seinem Themenbereich. In diesem Gespräch sprechen wir darüber, wie wir im Leben mehr Glück haben können. Und zwar nicht auf zufällige Weise, nicht durch Esoterik oder irgendwas, sondern wirklich durch wissenschaftlich erforschte Prozesse und Abläufe. Wir werden darüber sprechen, ob es einen Unterschied macht, ob man introvertiert oder extrovertiert ist. Welchen Einfluss ein privilegiertes Elternhaus auf das eigene Glück im Leben hat. Wie wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, um diesen Erfolgsfaktor Zufall für unsere Zwecke zu beeinflussen. Christian wird uns den Unterschied zwischen blindem Glück, Blind Luck und Smart Luck erklären. Also das Glück, was man durch harte Arbeit wirklich auch vermehren kann. Wir werden über das notwendige Mindset sprechen, das wir uns alle aneignen können. Und wir werden darüber sprechen, was auch Eltern tun können, um ihren Kindern genau dieses Mindset einfacher zugänglich zu machen. Christian lebt mittlerweile in LA, deshalb wurde dieses Gespräch remote aufgenommen. Deshalb ist die Tonqualität nicht ganz so gut, wie ihr sonst von diesem Format gewöhnt seid. Aber das Gespräch, die Inhalte sind wirklich von so hohem Wert aus meiner Sicht, dass es sich trotzdem lohnt, von Anfang bis Ende zuzuhören. Also, viel Vergnügen beim Auf und Ab von Professor Christian Busch. Christian, wir haben gerade im Einspieler gehört, was du eine, wie ich finde, unfassbare Vita hast. Und eine deiner großen Leidenschaften ist ja der glückliche Zufall. Wir werden gleich noch genau definieren, was das ist. Aber meine erste Frage an dich ist, welcher glückliche Zufall hat deinem Leben die extremste Wendung gegeben?
Sind einige, aber der jetzt am meisten präsent noch ist, war vor ein paar Jahren in New York. Habe ich zufälligerweise eine alte Freundin wieder getroffen. Und jetzt, ein paar Jahre später, sitzen wir hier zusammen mit unserer zweijährigen Tochter und hat sich Gott sei Dank alles gut ergeben. Das kam noch so aus der Covid-Zeit, wo man dachte, Mensch, das Leben ist vorbei. Und dann hat sich das Gott sei Dank dann in was ganz Schönes ergeben.
Das heißt, du hast dann deine Partnerin kennengelernt und jetzt die Mutter deiner Tochter. Verstehe ich das richtig?
Genau. Und es war eben ganz spannend, auch weil es eben so in der Phase war. Sie kam gerade aus einer Scheidung raus. Ich hatte gerade Covid und war eine extrem harte Phase, weil das so New York zu der Zeit war, kann man sich gar nicht mehr vorstellen jetzt. Also sie hatten Krankenhauszelte im Central Park, weil die Krankenhäuser voll waren. Die hatten Transporter, so Coca-Cola-Transporter mit Leichen drin, weil im Prinzip kein Platz war für all die Toten. Also es war unglaublich negative Situation. Und dann jetzt, wenn ich zurückdenke, der größte Punkt, an den ich zurückdenke, ist meine Frau damals wieder getroffen zu haben quasi als Freundin. Und dann hat sich das ergeben.
Wahnsinn. Und was für eine Theorie dahinter steckt und auch Wissenschaft, darauf werden wir später noch im Detail eingehen, freue ich mich sehr drauf. Wir sprechen in diesem Podcast ja ganz viel über die Auf und Abs meiner Gäste und vor allem über die Frage, wie man denn aus den Krisen, aus den Rückschlägen gestärkt wieder rauskommt. In deiner Vita gibt es einen sehr markanten Tiefpunkt, das war dein Autounfall, wo der Polizist, der als erstes am Unfallort kam, sagte, was der Typ lebt noch. Ist natürlich nicht das, was man als Betroffener hören möchte. Aber erzähl uns doch mal kurz, wie es dazu kam und vor allem, wie dich dieser Unfall dann auch nachhaltig verändert hat.
Ja, also ich war vorher so dieser Rebell, der aus der Schule geschmissen wurde, ein Jahr wiederholen musste, habe das dann auch komplett auf meinen Fahrstil übertragen. Und das hat dann irgendwann eben dazu geführt, dass ich mit Vollgas in 4 Autos reingekracht bin, alle Autos komplett kaputt, meins auch. Und genau, das ist sehr bei mir hängen geblieben, so diese Idee, dass ich hätte tot sein sollen. Und habe mir da eben sehr viele Fragen gestellt auch. Mensch, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen? Wen hätte es interessiert? War es das alles wert? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich relativ deprimierende Antworten. Und das hat mich auf so eine Sinnsuche auch gebracht, dann im Prinzip rauszufinden, Mensch, falls sowas wieder passieren sollte irgendwann, weil das Leben kann ja schnell vorbei sein, wie kann ich es diesmal sinnhaft machen?
Wie alt warst du da, Christian?
18, 9.
Ah, okay. Was ja schon ein relativ früher Zeitpunkt ist, muss man sagen, um sich diese Sinnfrage zu stellen. Heute machen das Menschen, glaube ich, früher und es setzt Menschen auch unter Druck, wenn man nicht schon in den frühesten Teenage-Jahren seinen Sinn, seinen Purpose, seinen Impact kennt. Wie guckst du da drauf? Du hast jetzt so einen Auslöser. Muss man in dem Alter schon den Sinn des Lebens verstehen?
Ich glaube, es eher geht es darum zu sagen, was fühlt sich sinnvoll an. Also es ist nicht, geht nicht darum zu sagen, hier ist der eine Purpose, hier ist der eine Zweck, den man im Leben hat. Da packt man ja unglaublich viel Druck auf junge Leute und das finde ich absolut, macht nicht viel Sinn. Ich bin ein riesiger Fan zu sagen, was findest du denn sinnvoll? Wenn du einfach mal davon abstrahierst, was dir deine ganzen, vor allem in ja, wenn man in der Schule ist, ist ja viele Leute, die einen immer irgendwie in eine Richtung pushen und dann sich man aber wirklich überlegt, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was sind denn die Sachen, die mir Spaß machen, die ich interessant finde und sich da eben auch wirklich drauf einlässt? Und das habe ich immer irgendwie ein bisschen gemacht, aber in einem sehr hedonistischen, eher so kurzfristigen Ansatz. Und danach war es eher so, okay, gut, das Leben kann halt schnell vorbei sein, kann man vielleicht ein bisschen mehr auch drauf fokussieren, was sich im Endeffekt, wenn man zurückschaut, auch dann sinnhaft anschaut. Und ich denke, das kann man ja in jeder Lebensphase machen. Das kann man in der Schule machen, das kann man im Studium machen, das kann man später machen. Sich wirklich zu fragen, ja, die Sachen, mit denen ich die Zeit verbringe, den Großteil meiner Zeit, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett leben werde oder liegen werde, fühlt sich das gut an? Und das, wenn nicht, okay, kann ich was verändern, was vielleicht Sinn machen würde?
Absolut. Und wenn man jetzt deine akademische Laufbahn sieht und jetzt hört, dass du von der Schule damals geschmissen wurdest, das würde man jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Was sind denn so die Eckpunkte, bevor wir jetzt auf deinen Forschungsschwerpunkt und auf dein großes Lebensthema kommen, zwischen diesem Autounfall und da, wo du jetzt heute stehst?
Also nach dem Autounfall war sehr viel eben so diese Sinnfrage und tolles Buch damals gelesen, kann ich sehr empfehlen. Viktor Frankls Man's Search for Meaning, also trotzdem Ja zum Leben sagen im Deutschen, wo es sehr darum geht, wie kann man selbst in schwierigen Situationen noch irgendwie Sinn finden. Und das Buch hat mir sehr geholfen, damals so festzustellen, was mir viel Spaß macht, Sinn gibt, ist Menschen Ideen zu verknüpfen und wirklich zu sehen, wie so diese Sparks dabei rauskommen, so dieses, ach, schön, Mensch. Und deswegen habe ich dann erst angefangen, so als Community Builder, also war Teil von verschiedenen Communities, wo wir Leute zusammengebracht haben, die ihre Ideen verwirklicht haben und habe dann Unternehmen mitgebaut und bin dann irgendwann in die Wissenschaft gegangen. Und was ich spannend fand, war eben, egal wo ich war, ja, mit Unternehmern gearbeitet, mit Sozialunternehmern gearbeitet. Viel meines Lebens war auch vor allem in Entwicklungsländern, also vor allem auch in Kenia und anderen Ländern, wo im Prinzip die spannendsten Menschen in meiner Forschung und in meiner Arbeit vorher, die hatten was gemeinsam. Und zwar, dass die irgendwie intuitiv immer so ein bisschen dann fähig sind, Möglichkeiten im Unerwarteten zu sehen, wo dann Leute sagen, ach, das ist ja, die Person hat ja ein bisschen mehr Glück als andere immer. Ja? Mhm. Und das fand ich halt unglaublich spannend. Gibt es da irgendwie ein Muster dahinter, dass Leute anscheinend, obwohl sie in der genau gleichen Situation war wie die Person neben ihnen, trotzdem ein bisschen glückspilziger sind? Und das fand ich halt unglaublich spannend. Und das ist so im Prinzip jetzt auch das, was mich heutzutage sehr bewegt, so diese Idee, wenn man eben überlegt, Leute wie ich damals sind von der Schule geflogen, weil wir nicht in diese Boxes gepasst haben, wo eben Leute gesagt haben, du musst genau das wissen und du musst genau das können. Und da geht es mir eben darum zu sagen, vielleicht können wir ein bisschen umdenken, wie eigentlich Leute, die wirklich inspirierende Sachen heutzutage machen, wie die eigentlich daran gehen. Und das ist mit Sicherheit nicht der Ansatz, den wir in vielen Schulen benutzen.
Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Das, was du jetzt schon sehr eindrücklich beschrieben hast, hat ja einen Fachbegriff im Englischen deutlich weiter verbreitet, und zwar Serendipity. Im Deutschen würde man, wie ich finde, sehr holprige Wort Serendipität sagen. Für alle, die das Wort noch nie gehört haben, könntest du uns das in ganz einfachem Drittklassdeutsch mal definieren? Was versteht man darunter?
Ja, also bei Serendipity geht es darum, das Zusammenspiel zwischen Zufall und menschlichem Handeln. Also dieses aktive Glück. Es ist im Gegensatz zu blindem Glück. Blindes Glück ist, die Sachen, die uns einfach so zufallen, ja, so Geburtslotterie, da kommt viel soziale Ungleichheit her. Und dann Serendipity ist eben aktives Glück, wo wir mit dem Zufall umgehen. Also zum Beispiel, stell dir vor, du hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, und du bist in einem Café und du stößt aus Versehen einen Kaffee um auf die Person neben dir und die Person guckt dich ganz böse an. Aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht genau, was es ist, aber hast das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Eine Option ist, dass du sagst, tut mir leid, du gehst raus und denkst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option ist, du fängst eine Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens oder deine Mitgründerin oder irgendwas anderes. Also der Punkt ist, wie gehen wir mit dem Zufall um? Was machen wir mit dem Zufall? Sehen wir Sinn im Zufall? Und das ist eben auch das Spannende, dass wenn man Serendipity als Prozess sieht, so wo was Unerwartetes passiert, aber man was damit machen muss, dass man das dann auch beeinflussen kann. Man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Serendipitätsmomente passieren. Und das, da geht es nicht darum, mehr Kaffee zu verschütten, da reden wir über andere Sachen dann. Aber eben auch, wie man lernt, Sinn in Situationen zu sehen und was damit zu machen. So dieses Connecting the Dots, die Punkte verknüpfen.
Da werden wir gleich noch exakt in deinen Prozess auch einsteigen. In der Vorbereitung sind mir zwei Dinge aufgefallen, Christian. Erstens, dass du deine akademische Laufbahn in den angelsächsischen Ländern, London und jetzt auch Vereinigte Staaten, fortgeführt oder intensiviert hast. Und zweitens, dass eben dieser Begriff Serendipität im Deutschen fast nicht vorkommt. Welche Unterschiede gibt es in diesem Mindset, was du jetzt schon angedeutet hast, zwischen den, sagen wir jetzt mal, USA und Deutschland? Hat es einen Grund, dass du da deine akademische Laufbahn eben für das Thema fortgeführt hast, weil da das Mindset eben vorhandener ist, weil das Thema präsenter ist? Oder war es nur ein glücklicher Zufall?
Also es war nicht vorgeplant, dass ich irgendwie das Thema in angelsächsischen Ländern machen würde. Aber okay. Aber was absolut der Fall ist, ist, dass die Kulturen natürlich komplett anders sind. Also es hat sich schon beim Buchtitel gezeigt. Also beispielsweise der amerikanische Buchtitel ist Serendipity Mindset, The Art and Science of Creating Good Luck. Also es geht um Luck, es geht um Create Your Own Luck. Und im Deutschen war es eher Erfolgsfaktor Zufall. Wie kannst du Erfolg haben mit Zufall? Ja. Und das ist halt das Spannende, dass im Prinzip die deutsche Mentalität, so bin ich ja auch aufgewachsen, da geht's ja wirklich um Planung. Wir wollen planen, wir wollen Strategien haben, wir wollen wissen, wie es läuft. Ja?
Und dann, Kontrolle haben.
Dann macht man so den Plan und dann sieht man, oh mein Gott, das wirkliche Leben ist ja eher so ein bisschen wie das. Aber je mehr ich eben im Ausland bin, desto mehr weiß ich auch zu schätzen, dass Planbarkeit natürlich auch Verlässlichkeit bringt. Es bringt die Idee, dass man Milestones haben kann und so weiter und so weiter. Das heißt, kommt ja vieles Gutes auch daraus, wenn man plant. Das Spannende ist halt, wenn man sich überlegt, wie kann man das Beste aus beiden Kulturen nehmen, wo auf der einen Seite amerikanische Kultur ist ja sehr Unternehmertum und mach einfach das Beste aus jeder Situation und das wird schon und wirklich eben dieses Proaktive. Und wenn man wirklich das Beste aus beiden Kulturen zusammenbringt, wie kann man denn eigentlich dann für den Zufall planen? Und das finde ich halt unglaublich spannend zu überlegen. Es ist nicht entweder oder, ja, entweder guter Plan oder Zufall. Nein, dann bist du immer so im Mindset, dass das Unerwartete ein Feind ist. Ja, aber wenn du eben eher reingehst zu sagen, nein, ich möchte das Unerwartete in die Planung mit aufnehmen. Beispiel, Adel Banga damals bei Mastercard, der hat Mastercard geleitet als CEO und der hat damals gesagt, so, unser Nordstern ist, wir wollen 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren, ins Finanzsystem reinholen aus der Armut, weil sie dann Zugang haben zu Ressourcen, können ihr eigenes Unternehmen bauen und so weiter. Das ist, wo wir hinwollen. Hier ist eine Strategie, also wir fangen hier an, dann gehen wir dahin und so weiter und so weiter. Aber ich sag euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Cape Town uns sagt, dass die Strategie mit ihr nicht läuft oder bei ihr nicht klappt, dann werden wir die Strategie anpassen und das ist Teil unseres Plans. Und das heißt, was er hier macht, ist, er legitimisiert das Unerwartete als Teil des Plans. Und jetzt schauen Leute nicht das Unerwartete so als, oh mein Gott, unser Plan ist kaputt, unsere Autorität ist angegriffen, sondern eher als, ach cool, unser Plan kann noch besser werden.
Du hast jetzt schon öfter über diesen Begriff Connecting the Dots gesprochen und wir werden es gleich auch noch weiter detaillieren. Aber natürlich kommt einem direkt die Commencement Speech von Steve Jobs in den Sinn, die er, ich glaube, in Stanford war es, vor einiger Zeit gehalten hat. Und was er sagt ist, you cannot connect the dots looking forward, you can only connect the dots looking backward. Hat er recht mit der Aussage?
Halbrecht. Also halbrecht im Sinne von, das ist ja oftmals im Leben, wenn wir zurückschauen, ja, wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut, dass man dann irgendwann feststellt, ach Mensch, ich dachte immer, das waren unterschiedliche Sachen, die ich hier gemacht habe. Ich habe als Sportler angefangen, bin dann ins Coaching gegangen, habe einen Podcast gemacht. Das ist ja alles komplett unterschiedlich. Aber hey, hier gibt's einen roten Faden. Ja, die Leidenschaft war immer, mit Menschen was zu machen. Oder die Leidenschaft war immer irgendwas, was im Prinzip das zusammenbringt. Ja, und wenn man das macht, da hat Steve Jobs natürlich komplett recht. Das war ja in seinem Leben auch so, dass er beispielsweise Kalligrafie Unterricht genommen hat, wo er erst nicht wusste, wofür er es eigentlich benutzen kann. Und dann später, als er Apple gebaut hat, gesagt hat, Mensch, Eureka, aha, ich kann hier meine Fähigkeiten jetzt benutzen, um ein cooles Interface und so weiter zu bauen. Das sind ja oftmals im Leben die Sachen, wo man das nur weiß, wenn man zurückschaut. Aber worum es bei uns in unserer Forschung geht, ist zu sagen, ja, aber ich kann vielleicht auch einen Muskel bauen, der es wahrscheinlicher macht, auch Situationen wahrzunehmen, die in der Zukunft liegen. Und das ist halt, wo es dann spannend wird, weil man dann im Prinzip die eigene Aktionsfähigkeit aufbaut, zu sagen, wie gehe ich denn eigentlich mit unerwarteten Situationen um, sodass ich schon jetzt ein bisschen mich auch vorbereiten kann auf den Zufall.
Spannend. Macht total Sinn, was du sagst. Und du hast vorhin auch schon ein paar Stichworte genannt, auf die ich enger drauf eingehen möchte. Du hast vorhin den deutschen Begriff genannt. Ich finde den englischen nur noch prägnanter. Deshalb möchte ich ihn hier zumindest nennen. Und zwar diese Unterscheidung zwischen Smart Luck und Blind Luck. Also dieses zufällige Glück ist ja auch im deutschen Wort, es fällt einem zu. Das ist ja etwas sehr Erratisches, etwas sehr Passives. Aber dieses smarte Luck, was man durch Arbeit, durch Intelligenz, durch Kreativität irgendwie auch befeuern und herausfordern kann. Und in der Recherche bin ich auf eine Aussage von dir gestoßen, die sagt, dass ca. 50% aller Innovationen diesen Serendipitätsfaktor in sich tragen, was ja ein Wahnsinn ist. Für dich ist das vielleicht normal, aber das zeigt, wie wichtig das auch ist, weil viele Dinge eben aus einem Zufall heraus entstehen, wenn man eben das Mindset und die Offenheit hat, das dann auch zu erkennen. Und das, was du gerade über den Mastercard-CEO sagtest, spielt da natürlich perfekt rein, denn wenn man zu sehr an seiner ursprünglichen Anwendung von einer Innovation zum Beispiel festhält, dann können manche anderen Anwendungsfälle, die man gar nicht erkennt im ersten Schritt, gar nicht entstehen, wenn man zu engstirnig dabei ist. Macht das Sinn?
Absolut. Und da gibt es also vielleicht auch zum Beispiel, da gibt es das Beispiel der Kartoffelwaschmaschine, was eines meiner absoluten Favoriten ist, weil es einfach genau das, was du gerade gesagt hast, auch so ein bisschen in ein Beispiel packt, wo vor ein paar Jahren ein Unternehmen in China, die eines der größten Waschmaschinenhersteller der Welt, die haben Anrufe bekommen von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, wasch bloß deine Kartoffeln nicht drin. Unser Plan ist, dass du deine Kleider drin waschst. Ja? Deine Garantie, die läuft hier nicht mehr. Ja? Das geht nicht. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Die haben gesagt, okay, das ist unerwartet. Aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China und in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen besseren Schmutzfilter rein? Und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde halt die Kartoffelwaschmaschine eines deren Produkte. Also ist genau der Punkt, den du gerade gemeint hast, dass das ist eine Mindset-Frage. Wie gehe ich mit solchen Situationen um, die eine gewisse Potenzialität haben? Es ist was, ein Potenzial hier, aber wir sehen es halt oft nicht. Und das ist halt das, was ich immer auch so schade finde. Es gibt ja so diese alte Idee, dass der größte Friedhof der Welt ist der Friedhof der Ideen, die nie passiert sind. Ja, und das ist ähnlich eben mit Serendipität, dass oftmals es hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil wir es nicht wahrgenommen haben. Entweder, weil wir es nicht gesehen haben, wie in so einer Situation wie mit der Kartoffelwaschmaschine. Oder B, weil wir uns selber zurückgehalten haben. Und das finde ich unglaublich spannend, so diese selbstlimitierenden Beliefs, ja, wo beispielsweise stell dir vor, du bist in einem Meeting, hast eine unerwartete tolle Idee, aber du bringst sie nicht ins Meeting, weil du dich nicht ready fühlst oder vielleicht nicht genug Selbstwert fühlst oder solche Dinge und bringst die Idee nicht ins Meeting und gehst dann raus und denkst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich die Idee mit reingebracht. Oder du bist in der U-Bahn, flirtest mit der Person neben dir, aber sprichst sie dann doch nicht an, gehst raus und denkst dir, ach, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Und so diese Idee, dass wir oftmals eben Serendipity verpassen, weil wir uns selber zurückhalten, da können wir ja alle auch im Leben überlegen, ja, was waren so die Punkte, wo ich mich selbst zurückgehalten habe, was ist das Muster dahinter, mhm, und dann eben auch an dem Muster arbeiten, weil das dann natürlich vielleicht als kleinen Punkt da, was mir sehr geholfen hat, war Angst vor Zurückweisung, ist ja oftmals, mhm, so der Stich der Zurückweisung, vor dem man Angst hat, aber wenn man, mhm, es umformuliert von was das Schlimmste, was passieren kann, Stich der Zurückweisung zu was ist eigentlich das Schlimmste, was passiert, wenn ich es nicht mache, das Bereuen, dass man dann so eine Proaktivität auch entwickelt. Und das sehen wir halt viel in der Forschung, diese Proaktivität, die dann oftmals zu dieser Serendipität führt.
Und es ist interessant, was du sagst. Es geht ja um limitierende Glaubenssätze letztendlich, dass das, was Menschen in verschiedenen anderen Lebensbereichen auch haben, wie Angst vor Ablehnung oder Selbstwert oder wie auch immer, dass das eben auch direkte Auswirkungen auf diese zufällige Glück haben kann. Es war mir so noch nicht klar, diese Tragweite. Würde das im Umkehrschluss heißen, Christian, oder zeigt es eure Forschung in irgendeiner Art, dass introvertierte Menschen weniger glückliche Zufälle haben?
Es ist ja interessant, also ich bin so ein heimlich Introvertierter, ja, der kein Problem vor großem Publikum und so weiter, aber dann brauche ich 3 Stunden, um mich zu regenerieren und wieder die Energie zurückzukriegen. Und das ist halt das, wo vor allem für Introvertierte wie mich eben oftmals Serendipität aus ruhigen Quellen kommt. Also es kommt beispielsweise, ich lese ein Buch und denke dann, ach Mensch, hey, das kann ich für mein Projekt verwenden. Oder ich schaue einen Film und denke mir, ach mein Gott, hier, das kann ich ja auch hier in ein Paper mit reinbringen. Ja, also so Sachen, wo Serendipität oftmals aus der Interaktion mit unserem Umfeld kommt. Und das müssen nicht unbedingt Menschen sein. Das können auch einfach ruhige Quellen sein. Aber gleichzeitig, also klar, extrovertiertere Menschen haben mehr Interaktion mit anderen Menschen, bleiben mehr in Kontakt mit anderen Menschen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die in Interaktion mit anderen Menschen potenziell mehr Interaktivität oder mehr Serendipität haben. Aber da denke ich, ist es halt unglaublich spannend, auch wie man als introvertiertere Person ein paar Strategien nutzen kann, wo man dann auf einmal viel mehr Serendipität hat und dann auch Interaktionen viel spannender werden.
Was wären so Beispiele? Weil es gibt sicher einige introvertierte Menschen, die zuhören und sagen, ja, da möchte ich ein bisschen aus meiner Haut rauskommen.
Eine meiner Lieblingsstrategien ist die Hakenstrategie. Bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wie kann ich ein paar Haken setzen, ein paar Informationspunkte, wo die andere Person sich den nehmen kann, den sie am spannendsten findet. Also beispielsweise, wenn wir uns zufällig auf einer Konferenz kennenlernen würden und du mich fragen würdest, was machst denn du so beruflich? Dass ich nicht nur sage, ach, ich bin Prof an der und der Uni oder so, sondern dass ich sage, hey, ich recherchiere gerade Serendipität, aber was mich wirklich interessiert ist Kindererziehung, weil wir hatten gerade eine 2-jährige Tochter und lese gerade sehr viel über ABCD. Ja? Und was ich hier mache, ist, ich gebe dir 3 Punkte, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, ich habe auch gerade eine 6-monatige Tochter hier, lass uns doch mal drüber reden und dann reden wir für 3 Stunden über Kindererziehung. Ja? Oder Mensch, so ein Zufall, ich habe auch irgendwas anderes hier, was gemeinsam. Und das ist halt das Interessante, weil für introvertiertere Menschen ist ja das Schlimmste, was passieren kann, so Smalltalk. Ja? Dass man vor einem Lift steht, dann mit einer Person reden muss und man denkt, ach, was rede ich mit der Person? Und eben um Smalltalk zu umgehen, können wir entweder eben Haken schmeißen, wo wir sagen, die andere Person nimmt sich halt den, die sie am spannendsten finden, aber innerhalb von dem Rahmen, den ich spannend finde. Oder eben aber auch, welche Fragen stelle ich denn? Sage ich nur, was machst du so beruflich? Du sagst, ach, ich bin Fischer oder ich bin Podcast-Host oder so und vielleicht ist dann die Konversation relativ schnell vorbei. Oder frage ich dich, was machst du gerne, was bringt dich hierher? Also ein bisschen eine offenere Frage, wo du dann in irgendeine Richtung gehen kannst, wo du hin möchtest und dann bringt es uns dann vielleicht viel spannendere Konversationen als andere.
Ich möchte nochmal zu deinem Beispiel der Kartoffelwaschmaschine gehen, weil so wie wir das jetzt diskutieren, macht es natürlich total Sinn. Es klingt wie ein Märchen, aber in der Realität ist es ja so, dass diese Fragen erstmal im Kundenservice typischerweise aufkommen und nicht direkt beim CEO oder beim Strategieleiter oder sowas. Das heißt, so ein Mindset, was du propagierst, ist ja tatsächlich auch dann Teil der Leadership-Diskussion und der Kulturdiskussion, denn wir müssen es ja schaffen, die Mitarbeitenden an diesen Positionen eben mit dieser Offenheit auszustatten. Ist das, du beschäftigst dich ja auch mit Leadership, also hier hören auch viele Führungskräfte zu. Wie kann man das als Führungskraft schaffen, auch diese Offenheit für Serendipity in die Teams, in die Organisation diffundieren zu lassen?
3 Ansätze, die ich unglaublich spannend finde. Einer ist, es vorzuleben, also wirklich wie Ajay Banga und andere einfach es zu artikulieren und zu sagen, der Grund, warum ich hier bin, ist, natürlich habe ich viel geplant, aber ich hatte auch hier mal einen Zufall und hier mal einen Zufall und unsere Strategie ist auch hier unerwarteterweise. Und das ist halt unglaublich spannend, weil da eben die Sprachwahl sehr interessant ist. Also ich habe beispielsweise gesehen, kein CEO möchte ja in ein Board-Meeting reingehen und sagen, ich hatte eine Strategie und dann ist was Unerwartetes passiert und jetzt ist mein Plan nicht mehr da. Ja, das hört sich ja komplett passiv an. Ja. Aber wenn man reingeht und sagt, wir hatten einen Plan, dann haben wir eine Kultur kreiert, die Ideen gefördert hat und jetzt haben wir noch einen besseren Plan, das ist dann proaktiv. Ja. Und das ist halt wirklich, wenn man da eben Ownership auch nimmt von, wie man seinen eigenen Lebenslauf eben proaktiv narriert und sagt, ja, da war ein Zufall, aber ich habe was damit gemacht, eben nach dem Motto. Also A, die Legitimisierung von Serendipität. B, ist wirklich die Frage, wie kann man ganz kleine Dinge in die Kultur mit einfließen lassen, wo auf Teamebene vor allem Leute auch das schaffen können. Also beispielsweise im wöchentlichen Teammeeting einfach zu fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Ganz einfache Frage, aber wenn du Menschen die Frage stellst, dann schauen sie ein bisschen mehr wie so ein Detektiv. Ah, das sind unerwartete Sachen. Menschen verwenden unsere Waschmaschine anders. Das ist ja interessant. Warum eigentlich? Und dann kommt man eben zu solchen Innovationen. Man sieht auch oftmals Sachen, die schieflaufen eher, weil man sagt, ach, unser Anreizsystem im Unternehmen, Leute reagieren ja eigentlich gar nicht drauf. Das überrascht mich jetzt eigentlich. Vielleicht müssen wir es ändern. Ja, und so Sachen einfach, wo eben so die Frage, was hat euch letzte Woche überrascht, unglaublich effektiv sein kann. Und dann drittens ist wirklich, ich fand es immer sehr interessant, wir haben so eine Studie gemacht mit über 40 CEOs von großen Unternehmen, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, was hat euch eigentlich erfolgreich gemacht? Und einer der Kernmuster war, dass die diesen Shift gemacht haben, weg von Execution Mindset, also immer so nach dem Motto, das ist genau, wie es laufen muss und so haben wir es geplant, zu einem Lern-Mindset im Sinne von immer die Frage, warum, 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 warum zu stellen. Und wenn man das ein paar Mal stellt, ist halt unglaublich spannend, wie dann die meisten Probleme sich in Luft auflösen, weil es im Prinzip nur ein Symptom war, aber das eigentliche Problem eigentlich gar kein Problem ist. Und das ist halt das Interessante, ist ja wie im Day-to-Day-Leben auch, ja, wenn du deine Zahnbürste irgendwo lässt, wo deine Partnerin sagt, ach ja, warum lässt du die hier, ja, dann kann man jetzt einen Konflikt haben über die Zahnbürste oder man kann sagen, warum bist denn du jetzt darüber ärgerlich? Ah, Disrespekt, ah, okay, da können wir drüber reden, verstehe ich, okay, lassen wir. Ja? Und wirklich so dieses, also ich glaube so diese Curiosity, das sieht man unglaublich bei inspirierenden Führungskräften, dass die einfach so diese Neugierde haben, aber diese Neugierde auch weitergeben und Leuten sagen, ich will eine Fragekultur haben, nicht eine Antwortkultur.
Sehr, sehr cool. Wir haben ja im Moment sehr, sehr unsichere Zeiten. Haben wahrscheinlich Menschen immer gesagt, aber so wie sich's jetzt anfühlt, sehr viel politische Unruhen, wirtschaftliche Unsicherheit etc. So, jetzt ist der Subtitle von deinem Buch heißt, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Fakt ist aber auch, dass viele Menschen dieses Unerwartete, das Nichtplanbare als eine Gefahr wahrnehmen. Und deshalb die Frage an dich als Experten in diesem Bereich. Wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen über dieses Unerwartete konzeptionell nachdenken oder das einordnen?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Eine Sache ist zu überlegen, muss das Unerwartete immer ein Feind sein? Oder gibt es vielleicht Sachen im Leben, wo das Unerwartete die schönsten Sachen bringt? Liebe, Innovationen, all die Sachen, das sind ja Sachen, die oftmals aus dem Unerwarteten kommen. Und ich glaube, so dieses Reframing ist dann was, wo man auch ein bisschen mehr vielleicht diese Angst davor verliert. Ich arbeite sehr viel beispielsweise mit Kids, die jünger sind, also so Schule und dann auch Uni, wo das unglaublich wichtig ist, auch so die Anxiety, also die Ängstlichkeit vor der Zukunft wegzunehmen, weil im Prinzip man ja immer denkt, die Zukunft wird besser, wenn man einen Plan hat, aber dass man es einfach mal in Frage stellt und sagt, ja, aber ist mein Leben eigentlich so gut mit diesem Plan oder gibt's eigentlich so viel Potenzial, was ich gar nicht weiß bisher schon und was eigentlich da sein könnte? Also zum Beispiel, nur mal ein ganz cooles Beispiel, Freundin von mir, die hat einen Job gehabt in so einer NGO, ja, hat irgendwann gesagt, ja, da kann ich doch nicht den Impact haben, den ich gedacht habe, dass ich haben kann. Jetzt überlege ich einfach mal ein paar Monate, was ich machen möchte und so weiter. Da hat sie eine E-Mail geschickt an einfach ein paar Freunde und so weiter und gesagt, hey, ich wollte euch nur sagen, ich bin quasi auf Sabbatical, aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, sagt Bescheid. Und dann schreibt ihr jemand zurück und sagt, hey, ich bin gerade durch ein Interview gegangen bei so einem Tech Accelerator, also so ein Programm für Technologieunternehmen, und habe die Position gekriegt, aber habe auch noch einen anderen Jobangebot bekommen, deswegen ich werde die Position nicht nehmen. Aber die haben mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der passen würde. Und ich habe dich vorgeschlagen. Und dann meint meine Freundin, ja, aber was weiß ich denn über Tech? Was weiß ich denn über Accelerator? Das habe ich doch keinen Plan. Aber die Freundin meint, ja, aber deine Fähigkeiten, Menschen zu verknüpfen, deine Fähigkeit, Fundraising zu machen und so weiter, ist genau das, was wir hier brauchen. Und das heißt, die Freundin hat für sie Potenzialität gesehen, unerwarteterweise, die sie nie gesehen hätte. Und das ist halt das Spannende im Leben, dass oftmals das Unerwartete so viel Potenzialität hat und man kann es gar nicht wissen. Das heißt, man kann es bei Definition nicht in den Plan mit aufnehmen. Und ein zweiter Punkt.
Wenn ich da einhaken darf, Christian, aber komm bitte danach zum zweiten Punkt. Viele hätten diese E-Mail ja gar nicht geschrieben, weil sie sich vielleicht ein bisschen geschämt hätten, dass sie gerade keinen Plan haben und erst wieder, wenn sie einen konkreten Plan hätten, dann geschrieben hätten, wie es weitergeht. So ist wieder ein wunderschönes Beispiel, dass ohne diese E-Mail hätte niemand gewusst, dass jemand zur Verfügung steht, und dann wäre es auch zu diesem glücklichen Zufall gar nie gekommen.
Ja, und das ist genau das, was wir ja vorhin diskutiert haben, so dieser Bias for Proactivity, ja, dass man sagt, was habe ich eigentlich zu verlieren, wenn ich es mache? Und der zweite ist eher so in die Richtung Viktor Frankl, also es ist ja das Buch, was ich vorhin erwähnt hatte, was wirklich, er hat ja damals Konzentrationslager überlebt und sich gefragt, wie habe ich psychologisch überlebt? Also nicht physiologisch, da hat man natürlich überhaupt keine Wahl gehabt, aber psychologisch hat er es ja geschafft, so eine Resilienz zu bauen und so die Hoffnung zu behalten. Und wo er viel darüber gesprochen hat, war so diese Idee, wie kann ich vor allem in Situationen, die sich sinnlos anfühlen, trotzdem noch probieren, einen Sinn zu finden, einen Sinn zu konstruieren. Und das fand ich spannend. Also nimm das Beispiel Covid. Ja, als Covid gerade passiert ist, ich war in New York, bin gerade in New York angekommen, neue Position da. Und die ganzen Studis, die kamen von überall auf der Welt, ja, Indien, China, Deutschland, Österreich. Und von einem Tag auf den anderen waren die komplett isoliert, komplett alleine in ihren Apartments, weil komplett Covid-Shutdown, nichts ging mehr und es war überhaupt nicht klar, ob sich irgendwann, wann das wieder sich öffnen würde und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt ein Studi bist, in so einer unerwarteten Situation, ja, du sagst, wo ist denn jetzt der Sinn hier? Ja, ich bin hier komplett alleine jetzt, warum soll ich denn jetzt hier noch was studieren, wo ich sowieso nicht weiß, ob ich hier wieder rauskomme? Ja? Und da haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, können wir trotzdem noch einen Sinn finden in dieser unerwarteten Situation? Beispielsweise, hast du eine ältere Nachbarin, die vielleicht nicht zum Supermarkt gehen kann, weil sie sich infizieren wird? Kannst du vielleicht mit der App, die sie ja nicht hat, weil sie nicht wirklich so die Technologie hat, kannst du ihr morgens was zu essen bestellen, damit sie jetzt da was zum Essen hat? Jetzt hast du einen Sinn, morgen früh aufzuwachen. Und jetzt auf einmal hast du dann auch eine tolle Beziehung mit deiner Nachbarin und dann auf einmal, und da gibt's natürlich auch so Serendipity-Stories jetzt, also da könnte man natürlich dann auch sehen, dass da natürlich auch schöne Sachen sich dann ergeben im Endeffekt. Aber das Wichtige hier ist erstmal, kann ich in der Universitätssituation Sinn finden? Kann ich hier noch irgendwas sehen drin? Und das ist halt, worum es bei der Serendipität viel geht, zu sagen, ob gut oder schlecht, oftmals sind Zufälle ja was, wo, wenn man den Zufall definiert, dass man dann eben auch im Prinzip mehr damit machen kann. Also beispielsweise, wir hatten es damals, Unternehmen fast bankrott gegangen, wegen unerwarteter Finanzkrise und was auch immer. Aber dann hat es uns gezwungen, noch besseres Business Model zu bauen. Und das war im Nachhinein dann ein toller Wendepunkt, ja, wo man in der Situation gesagt hätte, richtig schlecht, aber zurückblickend, vielen Dank für diese Situation. Und das ist halt das Spannende, wo man eben diese Agency hat, diesen Aktionsradius.
Ich kann es auch aus persönlicher Situation komplett unterstreichen. Bei mir war es so, als Shutdown war, an zwei Tagen wurden alle Speakings, alle Trainings, die ich für die nächsten Monate gebucht hatte, komplett abgesagt. Es war der Tag, wo ich am nächsten an einer Panik dran war in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Und ich hatte aber vorher schon virtuelle und digitale Konzepte erarbeitet, die ich in der Tasche hatte, und auf einmal kam Nachfrage dazu, was vorher gar nicht auf der Agenda war. Das heißt, etwas, was ich schon hatte, hat mir einen zeitlichen Vorteil gegeben und ich war sehr schnell fähig abzuliefern und auf einmal war die Nachfrage da. Das heißt, ja, ob Serendipität oder wie man es auch immer nennt, aber das waren wieder so Connecting the Dots. Da wäre viel nicht passiert, auch in Richtung Internationalisierung, hätte es diese Krise nicht gegeben. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, Gott sei Dank gab es die Krise, so, das ist nicht die Lesson learned daraus. Aber wie du sagst, und es gibt ja viel spektakuläre Beispiele, dass in dieser Not Ideen, Gedanken, Geschäftsmodelle entstanden sind, bis hin zu, und darüber hast du auch, ich glaube, in einem TED-Talk gesprochen, die Impfung für Corona, die ja eigentlich für die Krebsforschung oder aus der Krebsforschung kommt, wie wir alle mittlerweile wissen. Auch da sind ja Zufälle zusammengekommen, die eigentlich nicht erklärbar sind.
Absolut. Und das finde ich ein tolles Beispiel, was du da hast, weil genau das ist es ja, dass im Prinzip, also ich hatte eine ähnliche Situation, wo das Buch, die englische Version, der Tag, also du musst dir vorstellen, das Buch kam in die Penguin Random House Offices, also vom Verleger in die Offices, den Tag, bevor der komplette Lockdown war. Das heißt, die ganzen Kopien, also man schickt ja immer so Buchkopien zu Radio und Fernsehen und so weiter und so weiter, ne? Und natürlich Buchläden, wo es schon drin war und so weiter und so weiter. Und die haben alle zugemacht, komplett, ja, alle Buchläden zugemacht. Wir konnten keine Probeversionen mehr schicken an Leute, nix, alles zu. Wo du dann als Erstautor sagst, Mensch, Mist, jetzt ist erstmal alles ist erstmal vorbei hier, ja. Und wo dann das Interessante war eben genau, wie du auch sagst, dass auf einmal war es dann halt global. Auf einmal kannst du dann sagen, du kannst jetzt auf einmal das Buch nicht nur in den USA promoten, sondern du kannst auch dann, morgens kannst du in Japan sein, abends kannst du in Beijing sein, ja, und das ohne irgendwie irgendwo durch 5 Zoll Dings durchgehen zu müssen. Und das fand ich halt unglaublich spannend, wie dann Zoom eben unser eigenes Privatflugzeug wurde, ja, wo du im Prinzip direkt überall im Wohnzimmer bist von überall jemandem, ja. Und ich meine, das ist ja auch ja der Grund, warum wir jetzt zusammen sein können. Vor 5 Jahren war das ja noch nicht so akzeptiert, auch dass wir wirklich virtuell viel machen. Jetzt ist es, ich finde es auch von natürlich einer Umweltperspektive klasse, ja, dass es viel akzeptierter ist auch, dass man viel mehr Sachen macht, die im Prinzip auch virtuell sind. Und deswegen, also da denke ich auch, dass auf der einen Seite natürlich man verliert in solchen Situationen und dann eben aber auch die Frage ist, gibt's eben, vielleicht kann man noch irgendwas damit machen und ich denke da immer drüber nach, ich habe viel meiner Arbeit ist in Kontexten von absoluter Armut, also vor allem so in Teilen von Cape Town beispielsweise, in den Cape Flats und da gibt's eine tolle Organisation, an die ich immer denken muss, wenn irgendwas passiert, wo ich sage, ach Mensch, Mist, warum ist es nicht gelaufen, weil die aus Notwendigkeit heraus immer konstant jeden Tag was aus blöden Situationen machen müssen. Und als die Covid hatten beispielsweise, Covid ist passiert und die machen so Ausbildungsprogramme, so Sachen wie 10 Schritte, wie du soziale Medien benutzen kannst, um dein eigenes Unternehmen zu bauen. Also ganz low-key Education. Und die machen das auch so in person, ja, wie du auch auf wirklich so Seminar und so. Und dann von einem Tag aus dem anderen alle Seminare abgesagt, wegen Lockdown und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ah, pass auf, warum nehmen wir nicht WhatsApp und die lokalen WhatsApp-Equivalents und machen ein Nano-Programm, wo wir im Prinzip in so kleinen Text-Messages das Teaching machen, ja, und so small Interactions, Micro-Interactions. Mhm. Und haben sie ein richtig cooles Nano-Programm gebaut, was sie jetzt nach Covid an die großen Unternehmen verkaufen als Service, auch Product as a Service. Und das sind halt so die spannenden Sachen, wo ich es unglaublich spannend finde, genauso diese Viktor Frankl-Idee, du kannst ja einfach die Situation nicht immer aussuchen, aber du kannst dir deine Antwort aussuchen. Und das ist ja dann im Prinzip, was uns auch so ein bisschen so die Hoffnung gibt, dass im Prinzip normalerweise, wenn man im Leben zurückschaut, solche Situationen auch oftmals zum Wendepunkt werden, zu etwas Gutem. Und ich glaube, dass man diese Resilienz, da gibt es tolle Bücher auch von Adam Grant beispielsweise, so über diese Idee, wie man diese Resilienz baut, einfach diese Perspektive auch nimmt, weil es im Moment ja immer schwierig ist, wenn man sich im Moment fragt, warum ich jetzt? Aber im Endeffekt dann, wenn man so einen Perspektivenwechsel hat, dass es dann auch im Prinzip oftmals in eine gute Richtung gehen kann.
Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt alle richtig Lust, diese Serendipity auch mehr in unser Leben zu kriegen. Du hast darüber ein extrem cooles Buch geschrieben. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Im Deutschen heißt es Erfolgsfaktor Zufall. Und Ich möchte da ein paar Teile mit dir jetzt besprechen und da deine Perspektive bekommen. Also ich sag mal, lass uns mal darüber sprechen, wie wir dieses Smart Luck kultivieren können und mehr da die Erfolg oder die Wahrscheinlichkeit für mehr Smart Luck in unserem Leben erhöhen können. Und bevor wir zum Inhalt kommen, kleine Randnotiz: Wenn man hier reinguckt, dann sieht man Testimonial Statements von Arianna Huffington und dem LinkedIn-Gründer Reid Hoffman. Wie schafft man das, als Erstautor von solchen bekannten Menschen Testimonials zu kriegen?
Ein Mix von Sachen. In meinem vorherigen Leben habe ich viel gearbeitet mit Menschen, die interessante Sachen auch machen. Aber auch ich bin ein riesiger Fan, und das ist auch eine der Strategien dann, dass man wirklich sagt, wer sind denn so die inspirierendsten Leute, die man sich eigentlich überlegen kann, die man spannend findet? Und dann einfach wirklich eine authentische Nachricht denen schickt. Das ist ja das Interessante heutzutage, ja, dass über LinkedIn Seconds Contact, ja, hast du ja unglaublich viel. Also du hast ja wirklich Millionen von Leuten oftmals, wo du wirklich durch eine In-Mail direkt auch Zugang hast. Oder du kannst die E-Mail von fast jeder Person auf der Welt, kannst du online jetzt ja auch finden. Und da im Prinzip haben wir gesagt, okay, was sind die spannendsten Leute, die wir uns vorstellen können? Und dann einfach eine E-Mail, hey, pass auf, bin super interessiert in dem Gebiet, wo du schon unglaublich viele auch hier verkörperst und so weiter. Und das waren halt so viele Konversationen dann eben in die Richtung auch, hey, das ist eine Person, die wirklich inspirierend ist, die das sowieso macht. Und dann cold im Prinzip sagen, hey, wir kennen uns noch nicht, aber ich glaube, das könnte auch für dich ganz gut passen. Und dann eben auch auf der anderen Seite Beziehungen, die sich über Jahre auch ergeben haben. Aber ich bin ein riesiger Fan. Ich rede da viel mit meinen Studis drüber, dass Studis oftmals ja annehmen, es ist einfacher, eine Person anzusprechen, die vielleicht so Mid-Range ist, also Mid-Career, weil die Person ja theoretisch näher an uns dran ist. Aber dass im Endeffekt paradoxerweise oftmals Leute, die extrem interessant sind, viel mehr Macht über ihre Zeit haben und auch viel mehr auch, wenn du was Spannendes machst, ein Incentive haben, mit dir was zu machen. Weil Mid-Level ist immer, I want to make a career, I want to orient myself up, ich will nach oben schauen, ich will weiter. Ja. Aber wenn du jemand bist, der kurz vor der Rente steht, der jetzt sagt, ach, ich will ein bisschen mit jungen Leuten arbeiten, ich will gerne was zurückgeben, das ist die Person, die dann eher wahrscheinlich ist, auch mit jemandem was zu machen. Deswegen, also ich bin ein riesiger Fan, einfach zu überlegen, wer sind die Leute, die in meinem Bereich extrem spannend sind und vielleicht gerade so eine Transition haben, wo sie vielleicht gerade in Rente gehen und vielleicht gerade ein bisschen gucken, was sie sonst noch so machen wollen, weil das dann auch ja die Phasen sind, wo sie gerne mit anderen Leuten auch ins Gespräch kommen.
Finde ich richtig cool, weil wie du sagst, Menschen, die es, wie man es auch immer definiert, jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, geschafft haben, sind ja typischerweise auch offen dafür zurückzugeben und andere Menschen, die gerade auf einem Weg sind, auch ein bisschen unter die Arme zu greifen. Viel eher als, wie du sagst, die gerade in dieser Sandwich-Position sind und selber mit sich irgendwie zu tun haben. Und du hast vorhin so einen schönen Begriff, ich habe mir notiert, Bias for Productivity, also Bias for Action. Was kann man verlieren, wenn man Arianna Huffington eine In-Mail schreibt? Im schlimmsten Fall liest sie sie nicht, weil sie einfach zu viele bekommt, aber vielleicht kommt ein Testimonial Statement raus. Also alle, die jetzt Ambitionen haben, wir haben sicher viele, die auch Bücher schreiben wollen oder aus anderen Gründen im Sales oder wie auch immer auf Menschen zugehen, traut euch, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass gar nichts passiert.
Und das ist halt auch, was ja oftmals, also was die Frage, die Studis oft stellen, ist, was habe ich denn zu bieten? Also was kann ich machen, was der anderen Person helfen kann. Und da ist halt das Spannende, dass man oftmals viel mehr bieten kann, als man denkt. Also beispielsweise, wenn man eine junge Person ist, die interessante Fragen stellt, du bist jetzt schon eine Person, wo jemand, der sehr senior ist und gerne helfen möchte, wo jemand helfen möchte, wo jemand sagt, ah ja, das ist eine Person, die authentisch an mir interessiert ist als Person, und gut, dann kann ich da auch ein bisschen Zeit geben. Deswegen, also ich bin ein riesiger Fan, weißt du, wenn man auf einem Event ist, und da ist eine unglaublich interessante Person, dass man wirklich zu der Person hingeht und einfach zwei, drei reflektive Fragen stellt und dann einfach sich mal überraschen lässt, wie schnell die andere Person einfach dann auch sagt, hey Mensch, wir sollten im Kontakt bleiben. Du bist die erste Person, die hier nicht in meinen Hintern kriecht, ja, oder wie sagt man das im Deutschen, nicht irgendwie probiert, mich zu pitchen, sondern die einfach authentisch Interesse an mir hat oder die einfach eine interessante Diskussion haben möchte und was auch immer. Und da ist halt schon, also als junge Person hat man eben viel mehr zu bieten im Sinne von, ist es jemand, den man als ältere Person ja vielleicht ist, möchte ich dir helfen, oder du bist jemand, du bist Zugang zu jungen Menschen für mich oder was auch immer es ist. Ja, aber es sind wirklich, wo ich glaube, man viel mehr zu bieten hat und einfach zu deinem Punkt, man hat nichts zu verlieren, wenn man hingeht und mit der Person spricht.
Ja. Absolut. Sehr, sehr cool. Finde ich richtig klasse. So, jetzt lass uns mal in das Framework einsteigen. Du hast tausende von diesen Serendipitäts, ist für mich ein schwieriges Wort, analysiert und hast bestimmte Muster erkannt, was immer wieder in der einen oder anderen Art und Weise passiert. Und ich fasse das mal auf Überschriftenebene zusammen und möchte dann auf ein paar Einzelteile mit dir genauer eingehen. Also zum einen hast du gesehen, dass es typischerweise immer einen Trigger gibt. Das kann der Kaffee sein, der umfällt oder wie auch immer. Der ist typischerweise unerwartet und noch nicht in unserem Einfluss. Schritt 1. Schritt 2 ist dann aber unsere Reaktion darauf. Was machen wir in diesem Fall? Das nennst du Connecting the Dots. Das heißt, wir können die Situation nicht erschaffen, aber die Reaktion darauf können wir typischerweise schon gestalten. Und in dem Kontext, kleine Side Note, Christian, ist mir ein Zitat von einer Person, die ich vor 4-5 Jahren mal auf einem Event getroffen habe. Wir haben beide da einen Vortrag gehalten, und zwar der Jörg Wacker, der war seinerzeit Vorstand beim FC Bayern. Und da wurde er auch gefragt, was ist so eine Weisheit, die er jungen Menschen mitgeben kann? Und er sagte, einer seiner Mentoren hat ihm geraten, wenn der Pass kommt, dann renn. Und das ist mir wirklich präsent geblieben, und ich musste das eben in deinem Kontext auch, die Reaktion auf Unerwartetes. Wir können nicht entscheiden, ob der Pass kommt, aber wenn wir einen Pass kommen, der in unsere Richtung geht, dann kann man losrennen, auch wenn man gerade nicht vorhatte zu rennen. So, das wollte ich dir nur als Zitat hier mitgeben, vielleicht hilft dir das. Und der dritte Schritt ist dann Beharrlichkeit. Es passiert natürlich nichts, wenn man nur eine Sekunde lang irgendwas macht, sondern typischerweise ist es ein Follow-up von Aktivitäten, die dann auch eben den Payoff entsprechend bringen. So, und als ich das gelesen habe, sind mir 2, 3 Ideen gekommen und gesagt, wenn ich weiß, dass das die Logik ist, wie kann ich jetzt die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen? Und für mich sind es 2 Dinge, und da wäre deine Meinung interessant, beziehungsweise deine Ergänzung. Das eine ist, mehr von diesen unerwarteten Triggern zu schaffen. Einfach die Frequenz zu erhöhen, sich also etwas zu tun, dass man häufiger in diese Situation kommt. Punkt 1. Und Punkt 2, besser darin zu werden, richtig zu reagieren, wenn das Glück vorbeischaut. So, das sind so die 2 Dinge, die ich spontan im Kopf hatte. Aber jetzt interessiert mich, was empfiehlst du Menschen, wie man mit diesem Wissen, wie der Prozess abläuft, wie man jetzt tatsächlich die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen kann?
Ja, ich glaube, du triffst den Nagel da auf den Kopf. Im Sinne von, dass auf der einen Seite ist es ja eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Also wie kann ich es wahrscheinlicher machen, dass es mehr, dass ich in mehr Potenzialität Räume bin und wo auch wirklich interessante Sachen passieren können. Also zum Beispiel kann ich mir überlegen, weiß ich, ich arbeite in der Bank, aber bin eigentlich interessiert an Entwicklungshilfe, kann ich mich jetzt einfach in so ein paar Communities mit reinbringen, bei Events und so weiter, wo Leute über Entwicklungshilfe reden, und dann gibt's halt auf einmal das zufällige Gespräch, wo jemand bei der UNO sagt, hey, du solltest eigentlich zu uns kommen, weil wir brauchen ja gerade jemanden mit Banker Experience. Ja, so Sachen, wo im Prinzip du kannst es wahrscheinlicher machen, mit den Communities, wo du dich reingibst, mit wie du Fragen stellst. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Hakenstrategie vor allem. So Sachen, wo du es einfach wahrscheinlicher machst, dass solche unerwarteten Momente passieren. Und gleichzeitig zu genau deinem Punkt. Ein zweiter Punkt ist eben auch, was mache ich mit Situationen, wenn sie sich ergeben? Oder wenn ich was sehe im Moment? Also manchmal sieht man ja was in einem Moment, aber macht dann nichts damit. Das haben wir gerade auch besprochen. Aber oftmals...
Darf ich da kurz einhaken, Christian? Weil das in deinem Buch ist so ein schönes Beispiel. Und zwar, ich möchte es nicht erzählen, weil du kannst es viel besser. Und zwar das Beispiel, das Experiment, wie Menschen in den Coffeeshop gehen und vorher einen Geldschein. Wenn du diese Geschichte kurz erzählen würdest, weil die ist so ein Aha-Moment, worum es in deinem Forschungsgebiet auch viel geht.
Ja, das ist ein absolut spannendes Experiment, weil es eben im Prinzip auch zeigt, wie man in genau der gleichen Situation sein kann und komplett andere Sachen wahrnimmt und komplett andere Möglichkeitsräume wahrnimmt. Also in dem Experiment haben die Leute genommen, die sich als sehr Glückspilz bezeichnen, also glückspilzig, und Leute, die sich als eher Pechvögel bezeichnen. Also Leute, die sagen, ich bin immer in Unfällen, mir passieren immer negative Sachen und so weiter. Und die nehmen einen von jeder Gruppe und sagen, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unsere Konversation haben, unser Interview. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass versteckte Kameras die Straße runter und im Café drin sind, dass vor dem Café ein Geldschein liegt und im Café drin ist ein Sitzplatz frei neben diesem extrem erfolgreichen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann.
Und nur ein Sitzplatz frei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Also der Sitzplatz, wo man direkt hingehen würde, wenn man quasi, wenn man direkt reinkommt. Ja. Und Glückspilz geht Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann. Die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten. Potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt über den Geldschein drüber, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Und am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super. Ich habe Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund und potenziell neue Möglichkeit, das wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, ich meine, das sehen wir ja bei Pärchen, ja, die auf die gleiche Party gehen, wo einer zurückkommt und sagt, aber super, ja, hab tolle neue Leute kennengelernt. Andere Person sagt, ja, war ja eigentlich langweilig. Ist halt oftmals Reflexion von uns selber, ob wir selber quasi auch Interaktionen haben, die vielleicht interessanter werden und wie wir Fragen stellen und wie wir eben Potenzialität wahrnehmen in Menschen und in Situationen. Und ich denke, das ist halt was, wo es eben auch sehr drauf ankommt, so dieses Mindset, kann ich Situationen auch oder nehme ich Situationen wahr?
Dieses Mindset ist ja oft, wenn Menschen sich nicht so im Detail damit beschäftigen, auch etwas, was sehr abstrakt wirkt. Aber was du jetzt sagst und was experimentell, wissenschaftlich experimentell belegt wurde, dass auch das Blickfeld eingeengt ist, dass man einfach einen Geldschein nicht sieht. Wie ist sowas erklärbar, dass Menschen, die sich eher als die Pechvögel bezeichnen, so ein eingeengtes Blick- oder Wahrnehmungsfeld haben? Das
ist spannend. Also Hörerinnen und Hörer, die Kinder haben. Ich würde wirklich die Kids mal fragen, wie oft findet ihr Geld auf der Straße? Und ich wette, dass meistens die Kids mehr finden als die Erwachsenen. Ein Grund ist natürlich, wir werden ja raussozialisiert. Und das war ja auch, wir haben vorhin über die Schule gesprochen, dass ja oftmals, wir werden so ein bisschen raussozialisiert aus der Idee, dass man ein bisschen offeneres Mind hat und man packt sich eher ja in so Boxes dann, ja, man spezialisiert sich, man fokussiert sich, ja, und dann hat man eben so eine Functional Fixedness, also diese funktionelle Fokus auch, ja, dass du denkst dann, okay, hier, ich habe eine gewisse Vorstellung der Welt und so wird es dann eben sein. Aber was ich halt unglaublich spannend finde, ist, wir machen das ja oftmals im Negativen, ja, dass man beispielsweise, du gehst bei Grün bei die Ampel, aber guckst trotzdem noch rechts und links, weil du weißt, dass ab und zu einfach jemand unerwarteterweise bei Rot rüberfährt. Wenn du das Gleiche fürs Positive machst, ist es wahrscheinlicher, dass du es auch siehst. Ja, wenn du mal eine andere Straße zur Arbeit nimmst, im Buchladen dann einfach Augen offen hältst, ach Mensch, hey, das Buch, das könnte ja ein neuer Podcast sein. Ja, so wirklich so diese Idee. Und da ist es halt wirklich zu deinem Punkt, wo packen wir unsere Aufmerksamkeit hin? Es geht hier nicht um toxische Positivität. Es geht hier nicht zu sagen, alles wird immer gut und alles ist positiv. Überhaupt nicht. Das Leben ist hart und das muss man auch so wahrnehmen. Das Leben ist unglaublich hart. Aber das Leben hat auch unglaublich viel Potenzialität. Und das ist halt, wo das Mindset dann reinkommt, zu sagen, wie kann ich meine Aufmerksamkeit dahin richten, dass ich im Prinzip mehr von diesen positiven Zufällen auch sehen kann.
Ich denke gerade an eine Sache, Christian, an die habe ich wirklich mindestens 10 oder 15 Jahre nicht mehr gedacht. Und zwar, als ich studiert habe, war die Kohle richtig knapp bei mir und ich wollte aber trotzdem ab und zu auch feiern gehen. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich an der Bar, bevor ich mir ein Wasser oder so bestellt habe oder damals auch Gin Tonic oder sowas, immer auf den Boden geguckt habe, ob da Geld liegt. Nice. Und zwar immer. Und damit, so ohne es zu wissen oder nicht so konzeptionell, eben die Frequenz erhöht habe, einen Glücksmoment zu haben, weil in einer Bar, wo Menschen betrunken sind, aus der Hose Geld rausfällt, auch öfter mal ein Zwanni oder sowas auf den Boden fällt. Und ich habe wirklich oft Geld gefunden, weil ich einfach immer drauf geguckt habe und nicht nur einmal am Abend, sondern wirklich immer, wenn ich an einer Bar stand. Und das ist ein Beispiel, da muss man nicht extrovertiert für sein oder was auch immer und es lässt sich auf andere Dinge übertragen, wo witzigerweise beide Elemente zusammenkommen. Erstens Frequenz erhöht und zweitens Wahrnehmungsfeld erhöht, obwohl es dunkel war. Ich habe geguckt, trotzdem mich runtergebeugt, ob ich irgendwas sehe oder so. Und das zeigt eben, da habe ich mein Glück tatsächlich nicht nur herausgefordert, sondern einfach von der Frequenz oder von der Häufigkeit deutlich maximiert.
Ja, absolut klasse Beispiel, weil das ja wirklich was ist, wo du im Prinzip, das ist ja ähnliche Logik auch mit den, wie packe ich mich in Communities rein, die es wahrscheinlicher machen, dass ein Interessenfeld, was ich habe, auch sich ergibt. Ja, dass man im Prinzip sagt, wo sind denn solche Magneten? Ja, und das, eine Bar ist natürlich wirklich ein Magnet für Geld. Hast du noch andere Strategien gehabt? Das klingt ja, dass du wirklich so eine wirklich interessante
Ich müsste mal überlegen, aber das jetzt gerade ist mir, weil Geld auf dem Boden, da hat es bei mir natürlich sofort Klick gemacht. Aber letztendlich, wenn ich jetzt mal konzeptionell drauf gucke, dann ist ja ein Club tendenziell mit mehr Singles versehen als mit Menschen. Ist ja die gleiche Logik. Man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Menschen trifft, die auch auf Partnersuche oder zumindest offen dafür sind, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Ich glaube, diesen Netzwerkgedanken, den du ja schon professionalisiert hast, den trifft man in ganz vielen Bereichen des Lebens.
Ja, absolut.
Okay, das heißt, wir können die Frequenz erhöhen, wir können üben, wie wir die Reaktion in so einem Fall machen. Das heißt, eine Person, die weiß, dass sie introvertiert ist zum Beispiel und sich einmal ärgert, dass sie eben nicht diesen Geschäftsmann angesprochen hat, könnte nach Hause gehen und sagen, okay, ich arbeite jetzt an mir, dass ich beim nächsten Mal zumindest über meinen Schatten springen kann, um diesen ersten Schritt zu gehen. Ich könnte vielleicht die ersten drei Zeilen auswendig lernen, damit ich, falls ich nicht klar denken kann oder irgendwas. Verstanden. Was gibt's noch für Möglichkeiten, Christian, wie wir insgesamt eben dieses Smart Luck mehr in unser Leben ziehen können?
Ich bin ein riesiger Fan, sich in Situationen zu überlegen, gibt's hier trotzdem noch einen Sinn? Also beispielsweise Auto zum Familienurlaub kaputt, bricht und man ist in irgendwo, wo es keinen Empfang gibt für Handys, ja. Wo dann jeder normalerweise natürlich sagen würde, ach Mensch, ist ja blöd, und dann ist halt jeder in einer miesen Stimmung für die nächsten 10 Stunden. Oder wo man jetzt sagt, ja Mensch, das ist das erste Mal, dass wir als Familie mal zusammen sind und endlich mal die Konversation haben können, die wir immer schon haben wollten, aber immer ist jemand, der nicht da sein konnte und so weiter. Also wirklich so diese Idee, können wir noch einen Sinn finden in dieser Situation, die sich eigentlich ja so ein bisschen blöd anfühlt. Und ich denke, das ist halt vor allem wichtig, wie gesagt, in solchen Situationen, jemand bricht ab mit dir. Ja? Stell dir vor, du bist in einer Beziehung und die Person unerwarteterweise bricht sie ab mit dir. Ja, es kommt aus heiterem Himmel. Und jetzt ist ja im Prinzip dann, vielleicht triffst du 6 Monate später die wahre Liebe deines Lebens. Ja, dann sagst du ja auch vielen Dank, dass du damals mit mir abgebrochen hast, damit ich die Person kennenlernen konnte. Das heißt, in dem Moment hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber wenn du jetzt zu Hause geblieben wärst und nicht mehr in die Welt gehst und sagst, ich bin ja die Person, mit der abgebrochen wurde, dann wirst du immer die Person sein, mit der abgebrochen wurde, weil du im Prinzip dich hast definieren lassen. Aber wenn du rausgehst und im Prinzip die Situation umdefinierst im Sinne von, ich werde jetzt eine neue Situation schaffen irgendwann, wo ich wieder einen Partner oder eine Partnerin haben werde, dann ist es auf einmal vielen Dank damals, dass es abgebrochen wurde. Und ich denke, das ist halt das Spannende, dass was wir viel in unserer Forschung sehen, dass extrem spannende Leute oftmals eben solche Wendepunkte in ihrem Leben hatten, wo wir waren fast bankrott, aber dann ist das passiert. Oder ich habe den Job verloren, aber dann ist das passiert. Und das ist halt das Interessante, was ja sehr Viktor Frankl ist, kann ich trotzdem noch einen Sinn finden in der Situation? Und das ist halt auch was, was sehr verbunden ist, glaube ich, mit dieser Idee, wie kann man im Prinzip die Punkte verknüpfen, selbst wenn in dem Moment sich was richtig hart anfühlt. Und das ist halt, das kommt ja dann auch zum dritten Schritt sehr, so diese Idee, wie kann ich Perspektive nehmen in Situationen? Also Adam Grant beispielsweise, der hat so richtig tolles Research in der Richtung, wie man, weißt du, also stell dir vor, Kind kommt vom Spielplatz und sagt, und das wird ja für uns mehr und mehr jetzt auch eine Sache, wo Kind kommt vom Spielplatz und ist komplett frustriert und der hat mich gehauen und was mache ich da und so weiter und so weiter. Und dass man im Prinzip Perspektive auch so nach dem Motto, hey, was würde Superman machen? Oder was würde die und die Person, die du admirest, machen? Und der Grund, warum ich das so interessant finde, ist, ich habe das bei mir gesehen, dass ich bin so ein Typ, der extrem optimistisch ist, aber oftmals auch so vor allem mit meinem Kind so in Worst-Case-Szenarios gehe. Also was könnte passieren? Was könnte schieflaufen? Und was ich da bei mir festgestellt habe, ist, dass ich Leuten gute Ratschläge gebe, so nach dem Motto, ja, aber das Szenario, das macht überhaupt keinen Sinn hier, weil das und das. Ja, aber wenn ich bei mir selber, dann gehe ich ab und zu mal so in Worst Case. Aber wenn ich mich dann selber frage, was würde ich mir denn eigentlich als Ratschlag geben, wenn das mein Freund wäre, der in der Situation wäre? Also wenn ich es quasi vom Emotionalen zum Kognitiven hochbringe, dass ich dann sage, ist ja eigentlich Schwachsinn, ja, über was du da gerade nachdenkst. Ja, und das ist halt dieses Perspective Taking. Ja, wenn man also wirklich so System One emotional in System Two eher so kognitiv, dass das eben auch helfen kann, dann eine Situation eher auch den Sinn zu sehen und den Sinn eben auch rauszuziehen, mhm, und nicht eben nur im Emotionalen dann zu bleiben.
Das ist interessant, weil das, was du jetzt sagst, haben wir in anderen Episoden schon im Kontext gesprochen, wie man auch Ängste reduzieren kann. Denn was ja im Gehirn passiert ist, dass von der Amygdala, der Drama Queen des Gehirns, dem Worrying-Zentrum, durch Perspektivwechsel das Ganze in den Präfrontalkortex transferiert wird und da eben mit Perspektive, mit Ratio, mit Vernunft draufgeguckt werden kann. So, und dass das eben nicht nur für Anxiety Reduction etc., sondern jetzt eben auch für diese Sinnfindung oder hilfreich ist, ist natürlich nochmal ein wunderschöner weiterer Anwendungsfall für dieses Skillset, eben aus dieser Emotion auch rauszukommen. Denn das, was du gerade sagst, wir sprechen ja hier in dem Podcast darüber, was Menschen auszeichnet, die aus Krisen eben nicht liegen bleiben, sondern gestärkt zurückkommen. Und das hast du jetzt ja gerade mit deinem Forschungsschwerpunkt auch nochmal ein weiteres Element mitgegeben, dass man eben guckt, welchen Sinn kann das gerade haben? Und oft entstehen ja in diesen Krisen auch Superpowers, also Superkräfte, die sonst gar nicht entstehen würden, wenn man nicht diese Adversität managen müsste. Und das alles zu erkennen, erfordert natürlich kognitive, mentale Stärke. Aber wenn man diese Fähigkeiten hat, dann kann man eben auch aus solchen Krisen lernen und größer zurückkommen.
Absolut. Ich denke, sich das zu trainieren, so diesen Resilienzmuskel auch zu bauen, ich denke, das ist ja was vor allem auch für jüngere Menschen, ja, dass man, denke, deswegen ist mir das auch so, dieses Mindset so wichtig, dass man im Prinzip, ich fand es unglaublich spannend, als der Content rauskam, dass vor allem Psychologen dann zurückgeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, das hilft uns jetzt mit Anxiety mit unseren Patienten, weil im Prinzip, wenn du dieses Reframing machst, weg von, das ist negativ zu, was kann ich damit noch machen, dass dann im Prinzip auch so ein bisschen die Angst, mhm, davon weggeht, dass es eben überall diese unerwarteten Sachen gibt. Und ich glaube, das ist halt das, für mich selber auch, man muss sich halt immer wieder dran erinnern, ja, also als beispielsweise Covid passiert ist, meine erste Reaktion war auch, Mensch, alles goes to shit hier, ja, alles ist schlecht, ja, und dass man sich dann aber wieder, ja, so genau zu deinem Punkt einfach, okay, aber wir haben es gesehen in der Vergangenheit, dass ab und zu aus negativen Sachen auch positive Sachen kommen können, okay, und dann wirklich in die Richtung auch wieder zu gehen, und das ist nicht immer einfach, also absolut, mhm, right, das kann wirklich schwierig, mhm, sein. Aber da denke ich auch, das ist halt wirklich so diese, warum ich dieses Viktor Frankl Buch immer empfehle, weil diese Perspektive auch Viktor Frankl, der in der krass negativsten Situation sein kann, in der man sich immer, like, jemals sein könnte, der dann trotzdem noch den Weg gefunden hat. Ich glaube, es ist halt einfach so ein Extreme Case von, okay, vielleicht kann ich das auch. Und ja.
Ja. Und ich finde das, was du jetzt schon zwei, dreimal gesagt hast, richtig wichtig zu unterscheiden. Dieser Perspektivwechsel heißt nicht, dass man alles schönredet. Dieser toxische Positivismus, das ist es nicht. Denn da gibt's auch genug Erkenntnisse, dass das eben für die mentale Gesundheit auch nicht, beziehungsweise es ist schädlich. Aber nur weil man nicht toxisch positiv sein möchte, heißt nicht, dass man nie das Gute auch wieder sehen kann und eben diesen Perspektivwechsel bekommt. Christian, du hast gerade gesagt, diesen mentalen Muskel trainieren. Hast du ganz konkrete Strategien, Routinen, wie du das für dich in deinem Alltag kultivierst? Ja,
das verknüpft sich auch ganz gut mit deinem Punkt gerade, dass man nicht immer optimistisch dafür sein muss. Also beispielsweise meine Frau, ja, tollste Frau der Welt, die nicht immer optimistisch, ja, ab und zu einfach komplett nicht, aber immer Serendipität. Warum? Weil sie unglaublich gut ist, mhm, Punkte zu verknüpfen, weil sie in Situationen einfach Sachen sieht, ja, die geht in eine Konversation rein und macht danach eine Vorstellung zu einer anderen Person oder schickt dir einen Link oder macht irgendwas, wo sie dir Wert schafft. Und das ist was, wo man sich selber auch, wenn man das bewusst macht, dass man wirklich, wenn man auf eine Konferenz geht oder wenn man neue Leute kennenlernt, aber eben auch mit bestehenden Beziehungen, dass man sich einfach mal ein bisschen bewusst macht, was kann ich hier denn eigentlich beitragen, wenn ich in der Konversation bin? Kann ich denen jetzt eine andere Person danach vorstellen oder was auch immer es ist? Und deswegen, also ich finde es ganz, wenn man sich selber ein bisschen trainieren möchte beispielsweise, dass man sich einfach mal vornimmt, die nächsten 10 Gespräche, die ich habe, da werde ich eine neue Idee reinbringen für die andere Person oder eine neue Vorstellung zu einer anderen Person machen, die eine Idee geben könnte oder ich werde denen danach einen Link schicken von einem interessanten Artikel, der ihnen vielleicht weiterhelfen kann. Irgendwas, was irgendeinen Wert für die Person schafft. Und wenn man das ein paar Mal macht, das Schöne ist ja Neuroplastizität und das Gehirn, das sich dann nach und nach quasi anpasst und dann mehr und mehr Verbindungen sieht. Ja. Und das ist halt das Spannende. Ich meine, da ist ja dann, wo Psychologie und Hirnforschung mehr und mehr auch zusammenkommen, zu sagen, du kannst es trainieren und du kannst es trainieren. Und dann wird's halt richtig spannend, weil dann siehst du einfach nur noch Verknüpfungen. Ja? Und dann muss man sich irgendwann zurückhalten und sagen, okay, ich will dir jetzt nicht drei Leute vorstellen, ich stelle dir eine Person vor.
Ja. Weitere Details im Buch und ich kann es wirklich extrem empfehlen. Ich lese es gerade das zweite Mal, weil es nicht einfach ein Buch ist, was man kurz mal inhaliert und dann hat man alles, sondern es ist wirklich ziemlich deep, wie man nicht anders erwarten kann von einem Professor in dem Bereich, aber richtig mit Value vollgepackt. Ich möchte noch auf ein paar Mythen oder Vorurteile gehen, die man so immer mal wieder hört und deine Einschätzung als Wissenschaftler oder auch aus der Forschung dazu bekommen. Ein so ein Mythos heißt doch, dass Kinder von einflussreichen Eltern aus reichem Elternhaus typischerweise mehr Glück haben als andere. Ist das etwas, wird oft auch als Ausrede genutzt, muss man sagen, von Menschen, die dieses Privileg, wenn man es so nennen möchte, nicht hat. Aber ist das etwas, was ihr in eurer Forschung bestätigen könnt oder ist das ein Trugschluss?
Gibt drei Punkte, die da, glaube ich, mit was zu tun haben. Erster Punkt ist, das Basislevel von potenzieller Serendipität ist natürlich viel höher, wenn du Ressourcen hast, wenn du Zugang hast, Access hast zu Leuten, zu Ausbildung, weil du einfach von mehr umgeben bist. Ja, wenn du die ganzen Leute um dich rum hast, die auch Möglichkeiten wahrmachen können, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass es auch irgendwas sich ergeben wird. Das heißt also, das Basisniveau ist komplett anders. Zweiter Punkt aber, und das ist, was ich eben so spannend finde, ist vor allem unsere Arbeit so in Armutskontexten, dass vor allem in Armutskontexten es unglaublich spannend ist, wie viele Leute Serendipität kreieren. Weil sie einfach aus Notwendigkeit heraus konstant irgendwie das machen müssen, konstant im unerwarteten Möglichkeiten sehen müssen. Und das heißt, da ist es auf jeden Fall komplett anderes Level, aber es passiert konstant und man kann wieder auch sehen, wer hat's und wer hat's nicht. Und das ist der dritte Punkt im Prinzip, also die Differenzierung dann zu sagen, auf der einen Seite ist natürlich die Möglichkeitsräume, die es gibt, die sind eher ein soziales Phänomen, was man eben auch, das ist dann Regierung, die sich da mehr kümmern muss, Unternehmen, also Leute in Power, die auch wirklich dann die Möglichkeitsräume kreieren können von Menschen, da können wir auch gerne drüber reden. Und dann gleichzeitig aber eben auch zu deinem Punkt, das Mindset sehen wir in so gut wie jedem Kontext, den wir uns angeschaut haben. Wenn du dir reiche Kids anschaust, gibt's die, die ein bisschen mehr Glück haben und die ein bisschen weniger Glück haben, innerhalb von dem Raum, in dem sie sind. In Armutskontexten gibt's das und das ist halt das, was ich so spannend finde, dass die Mechanismen, die benutzen oder die Muster, die wir sehen, unglaublich ähnlich sind. Ja, also Marlon Parker beispielsweise, einer, von dem ich am meisten gelernt habe, ist der in diesen Cape Flats das Unternehmen leitet, unglaublich viel Serendipity, der die konstant kreiert, weil der konstant im Prinzip unglaublich gut ist. Also ein Beispiel vielleicht, die haben so ein Trainingszentrum eben und da kommen eben viele Leute aus der Local Community, die unglaublich harten Background haben. Also es sind Leute, riesige Kriminalitätsrate, wo im Prinzip der einzige Weg ist, wirklich Geld zu machen, Drogen und irgendwie eben mit der Pistole rumzulaufen. Und was er macht ist, wenn Leute zu ihm kommen, sagt er, pass auf, deine Pistole bleibt draußen, aber du kriegst frischen Kaffee hier. Hier ist frisch gebrühter Kaffee für dich. Weil der Weg, den du kriegst Respekt hier, weil du ein Mensch bist, der interessiert ist an dem, was wir machen, nicht weil du eine Pistole hast. Und das ist halt das, was für viele Menschen dann so das erste Mal ist, wow, ich werde hier, ich habe Dignity, ich habe Würde. Und das ist halt das Interessante. Und deswegen ist mir das Mindset so wichtig, vor allem auch in Kontexten, wo Menschen weniger haben. Menschen wollen ihr eigenes Glück kreieren. Menschen wollen die Würde haben, ihr eigenes Glück zu kreieren. Und wenn wir Menschen nur sagen, hier sind 10.000 Euro, wir haben dir geholfen, das fühlt sich ja unglaublich schlecht an, weil man das Gefühl hat, ich habe versagt. Ich habe als Vater oder Mutter versagt, meinen Kindern das selber zu machen. Aber wenn du ihnen einen Job kreierst, wo sie selber ihr eigenes Glück schaffen können, da kommt dann unglaublich viel Stärke her. Und das ist halt das, was mir so wichtig ist, dieses Mindset. Wir können das in verschiedensten Bereichen sehen, aber unsere Verantwortung als die in Power ist, Möglichkeitsräume zu kreieren, wo Menschen mehr davon haben können auf höherem Niveau. Und ich denke, das ist halt das Spannende auch.
Mhm. Gibt es weitere Mythen, falsche Glaubenssätze, die du vielleicht selber hattest, die sich aber in eurer Forschung widerlegt haben?
Also diese ganzen Sachen, wo man annimmt, dass sie Gegensätze sind, die eigentlich nicht sind. Also so Glück oder harte Arbeit. Ja? Absoluter BS. Ja? Viele Leute arbeiten unglaublich hart, um mehr Glück zu haben. Ja? Und die regt es ja dann auch auf. Wenn du einer Person sagst, die 15 Jahre an einem Startup hinter den Szenen gearbeitet hast und dann so Overnight success. You were lucky that this and this happened at this moment. Yes, but for 15 years, für 15 Jahre bin ich da in die Richtung gegangen. Ja? Und also so Sachen, wo im Prinzip, glaube ich, so eine Auflösung auch stattfindet viel zur Zeit in der Forschung, wo man sagt, es ist nicht entweder oder, es ist nicht entweder harte Arbeit oder Glück. Nein, es ist harte Arbeit, mehr Glück zu haben. Mit den KWS, die wir gerade besprochen haben, dass natürlich die Levels anders sind.
Ja.
Oder ist es Planung oder Zufall? Nein, du kannst den Zufall in die Planung mit aufnehmen. Also das sind so die Sachen, die mich sehr faszinieren, so diese Paradoxe, wo man im Prinzip sagt, kann man die mit in eins mit reinbringen. Und deswegen war auch dieses Erfolgsfaktor Zufall für uns war so spannend, weil im Prinzip, wenn man eigentlich sagt, Zufall ist was, kann man da was mitmachen aktiv. Und das ist ja für mich das Spannende.
Jetzt sind wir beide Väter von sehr jungen Kindern. Du 2 Jahre, ich 6 Monate im Moment. Und wir wissen ja beide, dass diese Mindset-Themen, die wir jetzt schon mehrfach auch betont haben, auch stark im Kindes- und Jugendalter entstehen. Was kannst du Eltern als Basis-Advice, als Empfehlung mitgeben, was sie tun oder nicht tun sollten, um dieses für deine Themen, für diese Erfolgsfaktor Zufall richtige Mindset zu entwickeln?
Du, also ich habe da also mein Stiefvater, der ist Pädiatrischen, also Kinderarzt. Und das heißt, der, mit dem habe ich unglaublich viele Diskussionen darüber. Der ist auch ein Typ, also ich kann euch gerne mal irgendwann vorstellen, der macht, der hat so ein Robotic Babybett hergestellt. Das ist so ein Babybett, wo du Babys auf den Rücken legst, sicher. Und dann ist es wie im Mutterleib, dass da so ein Rauschen ist, so und wenn das Baby nachts schreit, dann geht's schneller. Also so künstliche Intelligenz, da geht's und die Idee ist, dass du dann 2 Stunden mehr Schlaf kriegst als Eltern, weil du im Prinzip nicht aufwachen musst und zum Kind gehst, sondern das Kind reguliert sich selber, aber ist auch viel sicherer, dass das Kind quasi auf dem Rücken liegt und nicht irgendwie auf dem Bauch, weil da ja viele Babys dann sterben. Aber long story short, mit ihm habe ich viele Diskussionen über das Thema gehabt. Und eine Sache, wo wir viel drüber reden, ist, wenn man sich anschaut, wie jetzt im Endeffekt in der Forschung mit älteren Menschen, was so die Muster sind. Ein Kernmuster ist eben so dieser Sense of Worthiness. Am I worthy? Verdiene ich es, auf diesen Zufall jetzt einzugehen? Oder kann ich diese Idee ins Meeting reinbringen, weil ich Wert habe? Ich bin wertvoll genug, um das reinzubringen. Und deswegen, also wenn man davon quasi extrapoliert und wenn man wirklich zurück davon engineert und zu sagen, wie kann man das schon als Kind quasi mit aufnehmen? So diese Idee, ich bin wertvoll genug, ich verdiene, und das ist so das Gegenteil. So Entitlement ist ja, ich verdiene alles und jeder schuldet mir alles und ich sollte alles haben. Überhaupt nicht. Das ist ja im Prinzip das Negativste, was man haben kann. Sondern eher diese Idee, ich bin jemand, der im Leben worthy ist, also der wirklich so diese, ich gucke gerade den deutschen Begriff, so wertvoll zu sein,
wertvoll.
Aber für mich wertvoll im Sinne von ich Selbstwert, genau, Selbstwertgefühl. Ja, genau, das Selbstwertgefühl.
Ja.
Und dieses Selbstwertgefühl, was man ja auch wirklich konstant, vor allem in einem Alter, ja, ich sehe das jetzt bei unserer Tochter, wo wir auch sehr schuldig sind, wie oft wir dann am Handy sind, ja, wenn sie in der Nähe ist und wenn ich sie dann anschaue, wie ich in ihren Augen sehen kann, wie die Enttäuschung ist, wenn ich das Handy wichtiger fand als sie in dem Moment. Und so diese Idee, wie kann ich in solchen Momenten ihr den Selbstwert geben, dass sie wichtiger ist als das Handy. Und das ist, das finde ich unglaublich schwierig ab und zu, weil man ist ja quasi, man lebt ja ein Leben, wo man eben nicht immer komplett präsent sein kann, aber wirklich dieses Selbstwertgefühl ihr so viel wie möglich zu geben. Denke, das ist für mich, wenn ich von unserer Forschung abstrahiere auf Kinder, wirklich so dieses absolut Kern, weil dann alles andere, alles, worüber wir gesprochen haben, wenn du einen Anker hast, der stark genug ist, kannst du ja unglaublich viel draufbauen. Aber wenn der Anker eben nicht so stark ist, dann ist es eben alles ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich da eben auch viel Respekt vor Menschen, die vielleicht in ihrer Kindheit das nicht gehabt haben und die dann später im Leben quasi probieren, einen Anker zu bauen, der vielleicht dann eher auf anderen Sachen auch basiert ist. Und denke, da geht es dann eben viel darum, wie kann man Menschen auch helfen, ihren eigenen Anker zu finden, damit sie eben dieses Selbstwertgefühl auch haben.
Und auch das haben wir in verschiedenen Episoden. Gestern, das ist noch nicht ausgestrahlt, aber habe ich mit Steffi Stahl gesprochen, die bekannteste Psychotherapeutin. Auch da ging es über Selbstwert. Und jetzt auch wieder spannend zu sehen, dass es für einen ganz anderen Kontext, und zwar deinen, jetzt auch nochmal einen bedeutenden Aspekt hat. Christian, ich habe noch drei Fragen. Die eine Frage ist, welche Frage zu deinem Spezialthema Serendipität würdest du eigentlich gern mal beantworten? Sie wurde dir aber noch nie gestellt.
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es ist so ein Thema, wo im Prinzip sich fast alles zu verknüpfen lässt, was ja eigentlich wunderschön ist, und wo ich wahrscheinlich gar nicht weiß, was die spannendsten Fragen sind, bevor ich sie kriege. Also beispielsweise, ich bin Management Researcher. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich größtenteils darüber nachgedacht, was heißt das jetzt für Individuen, was ist das für Unternehmen? Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, was heißt das für 10-jährige Kids in der Schule. Ne? Aber dann habe ich eben Feedback gekriegt von Leuten, die gesagt haben, Mensch, ich habe für meinen autistischen Sohn das jetzt angewendet, die Fragen, und wir haben eine komplett neue Beziehung jetzt mit ihm. Ja? Und so Sachen, wo im Prinzip solche Sachen ich unglaublich viel spannend finde, auch gerne als Appell an deine Hörerinnen und Hörer, wenn ihr spannende Verknüpfungen gesehen habt, die mir gar nicht bewusst sind, ja, wo man sagt, ja, eigentlich, du hast komplett recht. Das, wenn man das wirklich von der Perspektive anschaut, ist ja eigentlich viel spannender. Also da bin ich auch sehr viel am Lernen. Was sind denn eigentlich noch spannendere Sachen? Also beispielsweise eine Sache, die gerade natürlich viel eine Rolle spielt, ist künstliche Intelligenz. Wie im Prinzip künstliche Intelligenz, wir machen gerade ein bisschen Forschung in der Richtung, wie kann man eigentlich dann, wenn man künstliche Intelligenz hat, Serendipity acceleraten, also es ist schneller machen, aber eben auch oftmals Maschinen können ja den Sinn oftmals nicht interpretieren in dem Sinne, wie wir es interpretieren, also oftmals vielleicht auch Serendipity töten und einfach so dieses Zusammenspiel. Und deswegen, also wirklich, das ist eine Frage, die ich dann zurückgeben würde quasi und sagen würde, wenn ihr Sachen habt, wo ihr das Gefühl habt, dass ich es noch nicht angeschaut habe, Mensch, bitte, geht kontaktiert und würde gerne drüber reden.
Auf jeden Fall. Und unter Spotify gibt es ja mittlerweile auch so eine Kommentarfunktion. Das heißt, schreibt da diese Fälle rein. Das Video wird es auf YouTube geben, auch da in die Kommentarspalte. Wir werden es auf Social Media, Instagram. Also ihr findet die Channels und schreibt das rein, wenn wir da eine schöne Konversation mit Christian kreieren. Und du wirst dich da sicher dann auch persönlich einbringen. Dann können wir da nochmal voneinander lernen. Christian, du wohnst in den USA, aber die Tagesschau in Deutschland wird dir noch ein Begriff sein. Und stell dir doch mal vor, du hättest den letzten Werbespot, der geht immer so um die 30 Sekunden vor der Tagesschau, und du hast die Möglichkeit, wirklich zu ganz Deutschland zu reden. Was wäre zum Thema Erfolgsfaktor Zufall deine Message an die Zuseher?
Es wäre wahrscheinlich eher eine Meta-Nachricht dann, im Sinne von, viel von dem, was wir gesprochen haben, ist in einer Philosophie verankert. Und die Philosophie ist im Prinzip zu sagen, nehme an, dass es mehr gibt in der Welt, als du gerade siehst. Wenn du eine Person triffst, nimm an, dass die Person spannender sein könnte, als sie sich gerade gibt, weil vielleicht hast du noch nicht die richtige Frage gestellt. Nimm an, dass eine Situation, die du gerade komplett vergeigt hast, vielleicht doch nicht so schlecht sein muss, weil vielleicht im Endeffekt doch was bei rauskommt. Und so, das ist wirklich, also eines meiner Lieblingszitate ist von Goethe, der hat ja in Heidelberg damals in meinem, also leider nicht zur gleichen Zeit, aber ein paar hundert Jahre vorher viel geschrieben, und er hatte so immer diese Idee so, wenn du jemanden nimmst, wie er sein könnte, dann ermöglichst du ihm, dahin zu kommen. Und für mich wäre so ein Tagesschau-Spot zu sagen, überleg dir, wer sind 10 Leute um dich rum, wo du das Gefühl hast, da ist so viel Potenzialität, aber es ist noch nicht da. Und wie kannst du wirklich Teil des Lebens sein von den Menschen um dich rum und mit denen so ein bisschen die Potenzialitätsrichtung gehen? Natürlich nicht irgendwie es auf die drauf pushen, sondern eher von, wie kann ich das enablen, wie kann ich das empowern? Weil es einfach, weißt du, wir leben in einer Welt, wo so viel Partisanship, so viel Leute, die einfach aggressiv gegenüber anderen Leuten sind und so weiter. Wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht und sagt, die Person, mit der ich mich hier gerade gestritten habe, was haben wir denn eigentlich gemeinsam? Wir haben so viel mehr gemeinsam, als wir dachten. Und alle Sachen, die wir dir geredet haben, kannst du komplett darauf anwenden. Also ein kleines Beispiel, die Hakenstrategie. Wenn du, stell dir vor, du triffst eine Fischerin irgendwo auf deinem Italienurlaub am Strand und du fragst sie, was machst du so beruflich? Dann sagt sie Fischerfrau und dann sagst du, ja, wir haben ja nichts gemeinsam, okay, ciao, mach's gut. Ne? Aber wenn sie fragst, was machst du gerne oder warum machst du das mit dem oder was auch immer es ist, dann sagst du vielleicht, ja, wenn ich auf der See bin, dann denke ich an meinen Vater, der damals gestorben ist, weil ich es immer mit ihm zusammen gemacht habe und deswegen mache ich es noch und mache ich auch andere Sachen noch und was auch immer, wo du dann sagst, ah, Mensch, da haben wir was gemeinsam, ich habe auch eine Person verloren vor kurzem. Und einfach, weißt du, also wenn man sich wirklich erinnert an die Menschlichkeit, dass wir im Prinzip alle was gemeinsam haben, aber weil wir in unsere Boxen gesteckt werden, haben wir diese Symptome und diese Sachen, aber viel von dem ist just made up. Und das als letzter Punkt, du erwähnst die Tagesschau. Ich habe damals auch immer sehr viel diese Anne Will und so weiter, diese Diskussionsshows, weiß nicht, ob es die noch gibt, aber wo dann Leute gegenseitig diskutieren und habe immer viel Respekt gehabt für die Moderatoren und Moderatorinnen. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, viel über was Leute reden, wo sie so tun, als ob sie so konträre Meinungen haben. Im Endeffekt, wenn du wirklich mal dreimal fragst, warum hast du die Meinung, kommen die komplett zu ähnlichen, eigentlich will ich mich hier selbst präsentieren oder eigentlich will ich was auch immer. Ja? Und wenn man einfach das ein bisschen dahinter sieht, dass man viele von den Diskussionen, die wir heutzutage haben, sind einfach sozial konstruiert. Und wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht, sagt, wir haben eigentlich sehr viel gemeinsam. Und wenn wir die Gemeinsamkeit ein bisschen nehmen, dann hoffentlich könnte so ein Tagesschau-Clip dann auch da vielleicht zu mehr Positiven führen in der Welt.
Sehr, sehr cool, Christian. Vielen Dank. Hab ein, zweimal Gänsehaut jetzt gehabt, weil es wirklich, ja, wie du sagst, auf diese Gemeinsamkeiten, wenn man das zurückführt, da kann viel Schönes in der Welt passieren. Letzte Frage, die ich jedem Gast hier stelle, ist, wir sprechen ja über das Auf und Ab des Lebens. Und wenn du jetzt mal dein persönliches Auf und Ab nochmal Revue passieren lässt, was ist für dich deine wichtigste Erkenntnis daraus?
Das ist, erinnert mich an dieses alte Sprichwort, if you want a happy ending, you can't stop the story too early. Also wenn du willst, dass es positiv im Endeffekt ausschaut, kannst du nicht zu früh aufhören. Und das ist halt was, wo, wenn ich mir überlege, wie gesagt, wir haben über die zwei Nahtoderfahrungen gesprochen, ich habe Breakups gehabt im Leben, die nicht einfach waren, ich habe Leute verloren im Leben, es waren viele Momente im Leben, wo einfach in der Situation an sich das Gefühl hat, oh mein Gott, like, was ist hier der Zweck, warum bin ich denn hier, was ist denn das eigentlich? Und dann aber wirklich so diese Idee, okay, bleibe ich da stehen oder gucke ich, ob ich vielleicht einfach noch ein bisschen Momentum behalten kann. Und das ist halt das, glaube ich, wenn das die einzige Botschaft ist, die Leute mitnehmen, im Sinne von, dass das Leben extrem hart ist, zur Zeit vor allem, wie du gemeint hast, also ich glaube, die Intensität, man stell dir vor, du bist ein 15-jähriges Kid heutzutage, ja, und die Intensität von den ganzen Sachen, die auf dich einprasseln, ja, das ist ja unglaublich. Und dann eben zu sagen, vor allem in harten Situationen, okay, aber die Hühner werden, wie ist es, Hühner werden am Ende des Tages gezählt. Ja, und das ist halt wirklich das, was ich, glaube ich, weitergeben möchte, weil ich bin so ein riesiger Fan von diesen, wenn man das googelt, ich glaube, es gibt es auch online, so diese Deathbed Regrets. Also was sind so die, da gibt es ja diese Nonnen, die Leute auf dem Todesbett gefragt haben, was würdest du bereuen? Und es sind ja immer die gleichen Regrets. Ja? Ich wünschte, ich hätte so gelebt, wie ich eigentlich nach meinen Werten leben wollte. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit genommen für die Menschen, die mir wirklich wichtig sind. Und ich denke, wenn man das Leben eher so lebt, dass man sagt, was würde ich denn bereuen, wenn ich morgen vor ein Auto rennen würde? Und dann wirklich überlegt, was kann ich heute noch damit machen? Dann sieht man auch, ich kann jetzt einfach nicht aufhören. Ich kann nicht einfach in der Situation aufhören, wo was Schlechtes passiert ist, weil sonst ist es halt das Ending. Ja, und das kann doch nicht das Ending sein, oder? Und das ist halt so, glaube ich, das, was mich auch immer antreibt, zu sagen, Mensch, wir haben eine sehr geringe Zeit hier auf der Welt. Es kann immer was passieren. Es gibt viele Sachen leider, die passieren können. Und wie kann man jetzt sinnhaft was machen in der Periode, die wir haben.
Absolut. Ich glaube, dem gibt es für den Moment nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Nochmal, wir werden dein Buch verlinken, wir werden deinen TED-Talk verlinken und auch deine Social Channels. Es ist wahnsinnig spannend, was du kommunizierst über deine Forschung. Verzeihung. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns, wenn du mal wieder in Europa bist, auch persönlich treffen, dann zu Teil 2. Denn wenn ich mal meine Fragen mir ansehe, meine Notizen, habe ich mal wieder nur maximal 50% meiner Fragen geschafft. Aber darum geht es ja auch nicht durchzukommen, sondern wir hatten ein wirklich schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür und ich sende liebe Grüße.
Ja, vielen Dank auch. Also, hat mich sehr gefreut und vielen Dank auch für die tollen Fragen. Also ja, vielen Dank. Und ja, wenn du mal in LA bist, sag gerne Bescheid. Dann können wir gerne einen Kaffee trinken gehen.